Hallo und herzlich willkommen zu Manzli Energiezone. Einmal im Monat unterhalten Ilan und ich uns über was im Strommarkt passiert ist. In der letzten Folge haben wir relativ viel Feedback dazu bekommen, dass ich nicht verstanden habe, warum ein flexibler Stromtarif überhaupt für mich funktionieren sollte, beziehungsweise wer am Ende des Tages das Geld dafür eigentlich zahlt, weil ich es nicht schaffe, auch mit ganz viel Optimierung in einem flexiblen Stromtarif, ohne 14a-Modul, muss man dazu sagen, billiger zu sein als mit einem fixen Tarif. Und da gab es viele spannende Rückmeldungen, die gesagt haben, naja, am Ende bezahlen die anderen Kunden sozusagen meine Ersparnis einem fixen Tarif, wenn ich nicht mehr netzdienlich verbrauche. Aber 100% aufgelöst hat sich's noch nicht, diese Fragestellung. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich vor 3 Tagen die neue E-Mail bekommen habe von Tibber mit den Preisen für 2026. Und da wird jetzt das Netznutzungsentgelt bei mir in der Region von 10,4 Cent pro Kilowattstunde gesenkt auf 7,6 Cent. Die Offshore-Netzumlage steigt. Warum eigentlich? Und die KWKG-Umlage steigt auch. Kannst du mir auch gleich erklären, warum das so ist. Aber im Grunde bleiben 2,5 Cent Ersparnis, was bei sozusagen unserem Großverbrauch hier ein schönes Abendessen ist mit der ganzen Familie in einem coolen Restaurant in Eckernförde. Insofern habe ich mich entschieden, doch noch nicht zu Montana Energie zu wechseln, immer noch auf Platz 1 bei mir bei Verivox, sondern bei Tibber zu bleiben, um mich weiter zu optimieren. Ilan, mache ich da das Richtige oder bin ich jetzt hier zu netzdienlich unterwegs?
Ja, moin erstmal. Freut mich, Alex, dass wir es geschafft haben. Wir nehmen an einem Samstag auf und wie ich gerade vernommen habe, hat Berlin gegen Kiel gewonnen. Ich bin ja gar kein Fußballer oder Fußballschauender. Ich habe früher viel Handball gespielt, von daher interessiert es mich gar nicht so sehr. Aber zweite Liga-Match und das versöhnen wir jetzt hier wieder mit unserem Samstags-Podcast, hoffe ich zumindest.
Dass wir hier hat Kiel nicht so abgrundtief schlecht gespielt wie gegen Kaiserslautern. Das war wirklich peinlich. Also und Rehse hat schon wieder die Flanke gemacht, der Ex-Kieler. Mann, der Rehse.
Aber ihr habt doch Derby im Pokal, oder?
Ja, aber gegen den HSV im Volkspark. Das wird, glaube ich, eine enge Kiste. Und jetzt ist die Moral bei Kiel im Keller. Mal schauen, ob der Marcel Rapp, der Kieler Trainer, ob denen da was einfällt. Aber damit wollen wir Leute jetzt nicht ablenken hier.
Stimmt, du hast recht. Und dann wollte ich aber sozusagen eingangs trotzdem noch bemerkt haben, es ist jetzt Ende November und wir haben es tatsächlich hingekriegt. Wir sind jetzt in einem monatlichen Rhythmus für unser Monthly. Und das muss man ja auch zumindest mal würdigen. Ja. Und freue mich hier, dass wir jetzt so. Deine Frage, warum steigen die Umlagen? Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber
Die Offshore-Netzumlage, wird es wieder teurer, Offshore-Dinger zu bauen?
Wahrscheinlich sozusagen fällt einfach die Stromverbrauchsmenge, über die das umgelegt werden kann, oder der Netzbezug, auf das sich das bezieht, und deswegen wird sie planbar höher. Ich weiß aber nicht, ich rate jetzt so ein bisschen und so gefährliches Halbwissen, aber und natürlich einfach sozusagen Ausbau. Je mehr ausgebaut wird, desto höhere Entschädigungszahlungen, glaube ich, auch für die Abregelung.
Ah, okay.
Oder Verzögerung von Anbindungen und I don't know. Ich kenne mich da auch nicht perfekt aus.
Okay. Aber immerhin hat der heutige Tag, obwohl die Sonne gar nicht geschienen hat, mit meiner Anlage 8 Kilowattstunden Strom erzeugt. Gar nicht schlecht für einen dunklen Novembertag.
Siehst du? Sehr gut. Und es wird aber günstiger für dich. Also ich weiß gar nicht, ob du jetzt disclosen willst, ob du da bleibst oder ob du es gut findest oder so, aber ist ja erstmal keine schlechte Nachricht.
Das wird auf jeden Fall günstiger für mich, aber trotzdem, um zurückzukommen auf die Fragestellung aus dem letzten Podcast, sozusagen, kann ich mich selber so optimieren mit meiner Batterie und den Verbrauchssteuerungen, dass ich billiger werde als sozusagen der strichgeführte Tarif, also es ist schon knapp, muss man ganz klar sagen. Wenn man den ganzen Aufwand einrechnet, ne, dann brauche ich eine Batterie und sozusagen das OpenWB muss ich auch dauernd irgendwie öffnen, um zu gucken, was wird da eigentlich gesteuert, dann wird es schon knapp und ich rechne schon die ganze Zeit, ob sich das lohnt, eine deutlich größere Batterie zu holen, die dann zu den günstigen Stunden die Energie dann vorspeichert, also auch mein Hems kann das jetzt mittlerweile, nicht nur Heartbeat, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber auch dann wird das so eine knappe Kiste. Also wenn ich hier irgendwie nochmal 5000 Euro in so eine Riesenbatterie stecke, bis die Kohle wieder drin ist durch die Stromersparnis, habe ich das Gefühl, bis dahin gibt es bessere, keine Ahnung, bessere Incentivierungsmöglichkeiten. Dann kann ich vielleicht den Stromverbrauch nochmal ein bisschen verschieben in die Stunden, wo es dann nicht so teuer ist. Es bleibt schon so ein Edge Case, diese Eigenoptimierung. Für den Energiezone-Podcast bleibe ich dabei. Ja, guck mir das natürlich an. Aber ich glaube, übers Jahr fällt es mir schwer, den zugekauften Strom aus dem Netz auf unter 29 Cent, unter 28 Cent mit der alten Netzentgeltregelung zu halten. Und ich habe noch nicht verstanden, wie ich jetzt an diese 14a-Regelung kommen kann. Also dieses modularisierte Netzentgelt, wo man dann so irgendwie drei Zeiten am Tag hat, wo man dann vielleicht mal für 1 Cent, 2 Cent Netzentgelt tatsächlich den Strom ziehen kann, dann könnte ein Schuh draus werden. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr edgy.
Verstanden. Also, wir danken dir, dass du da dabei bleibst und dass du uns immer fröhlich informierst und dass du die Energiewende zu Hause vorantreibst und darüber berichtest. Bist wahrscheinlich ein bisschen glücklicher als so mancher Endpal-Kunde, was man so hört, oder?
Das stimmt. Du verweist auf die aktuelle Doku bei Plus Minus, glaube ich. Da hat Endpal leider sozusagen ganz schlechte Doku erwischt, oder eine schlechte Doku, aber eine Doku, in der wenig Gutes über Endpal gesagt wurde. Da haben sie ein paar sehr unzufriedene Kunden gefunden, die gesagt haben, bei uns wurde das Dach kaputt gemacht, als Endpal die Anlage da drauf gestellt hat. Es wird dann, wenn man es einmal bezahlt hat, auch dann nicht mehr so wirklich gewartet und auch teilweise falsch beraten. Also da kam Endpal wirklich nicht gut weg in der Doku. Mittlerweile frage ich mich aber, ob wenn die smarten Zähler wirklich jetzt ein bisschen breiter sozusagen ausgerollt werden, ob es dann für die meisten Kunden nicht sogar reicht, einfach eine Batterie zu kaufen und die dann dynamisch zu steuern. Also es lohnt dieses Setup mit der Solaranlage lohnt sich ja wirklich nur für Kunden, die das auch selber zum großen Teil verbrauchen können, nach vorne. Und die auf Einspeisung angewiesen sind, für die lohnt sich wahrscheinlich eher eine Batterie, um dann die teuren Zeiten zu umschiffen. Deswegen weiß ich gar nicht mehr, ob wir noch so viele unzufriedene Endpal-Kunden, was das Thema Aufdachsolaranlage angeht, in Zukunft finden werden, sondern weil da kann wirklich viel kaputt gehen. Da hatten sie auch einen Kunde, der hat dann Schaden von 150.000 Euro. Bei Ilan klingelt der Solaranlagenmann hier im Hintergrund. Auf jeden Fall hatten sie einen riesigen Schaden. Da hatten sie sich dann vor Gericht gestritten. Das baute auch so ein bisschen auf der Recherche vom Manager-Magazin, wo Endpal ja auch nicht so gut weggekommen ist. Und dann in den einschlägigen Foren wurde das natürlich auch geteilt und dann wurde auch gesagt, na guck mal, ihr müsst doch irgendwie auf lokales Handwerk gehen und ihr müsst auch Qualität setzen. Immer nur billig, billig, billig funktioniert nicht. Aber es wird, glaube ich, für das Geschäft von Endpal nicht cool sein. Was ich aber super interessant fand, ist in dem, ich weiß nicht, ob es in dem Beitrag war oder im Rahmen der Recherche, wurde nochmal gezeigt, wie da eigentlich die Umsätze ausgewiesen werden. Wenn Endpal dir eine Solaranlage verkauft, ja, für eine 200 Euro, kann das sein? 200 Euro Miete im Monat?
Ja, und dann komplette Miete über 20 Jahre als Umsatz.
Genau. Dann hast du quasi sozusagen, musst dann über 20 Jahre dann 2400, das wären ja dann 48.000 Euro, das ist ein bisschen viel, aber sagen wir mal, machst das über 15 Jahre, bist dann bei 40.000 Euro, dann sind es nicht diese 200 Euro mal 12, die Endpal als Jahresumsatz ausgibt, sondern es ist der komplette Laufzeitbetrag. Ne? Daher kommen diese Milliarden Umsätze, aber das sind eigentlich Pfandrechte oder Schuldrechte, die jetzt in den nächsten 20 Jahren eingetrieben werden. Es ist kein ungewöhnliches Geschäft, weil der Vertriebsaufwand und der Installationsaufwand ist ja in diesem Jahr entstanden. Deswegen kann man natürlich auch den Total Customer Value dagegen rechnen. Aber es ist, glaube ich, nicht der intuitiv zu verstehende Umsatz für sozusagen die meisten Menschen, die schon mal Gewinn und Umsatz gehört haben. Das fand ich nochmal interessant, dass das auch so berichtet wurde. Da wurde auch versucht, jetzt in der Plus-Minus-Reportage Endpal so einen Strick draus zu drehen. Dann hat da ein Sachverständiger nochmal gesagt, das kann man durchaus so machen. Also sagen wir mal so, die Reportage, um hier vielleicht auch mal eine Lanze für Endpal zu brechen, die hat schon stark versucht, das in kein so gutes Licht zu rücken. Und da wird natürlich erstmal jeder bestätigt, der schon immer verdächtigt oder immer schon gedacht hat, dass NPAL keinen guten Job macht. Ich glaube, da hätten sie auch besser wegkommen können mit einer etwas objektiveren Berichterstattung.
Fand ich auch. Also du hast mir ja geschickt, ich habe es durch LinkedIn geistern sehen und dann aber tagsüber nie die Zeit gehabt, das richtig anzugucken. Ja. Und dann, als wir gestern nochmal gesprochen haben, mir das auch angeguckt und schon ganz schön ernste Vorwürfe irgendwie, aber also fair in ihrer Ernstheit, sozusagen für die Einzelfälle, aber mit Blick auf was da so insgesamt auf dem Spiel steht, finde ich's, ja, also sollten wir auf jeden Fall drüber sprechen. Das ist eigentlich gut, dass wir so investigativen Journalismus haben und der Bericht so von plus minus finde ich gut, dass man da die Missstände gut und notwendig, dass man da die Missstände anspricht. Mhm.
Genau. Aber was ich quasi viel schlauer oder viel besser gefunden hätte von den Juristen, ist ja mal zu hinterfragen, ist dieses Mietmodell, ist dieses Mietmodell, macht das eigentlich überhaupt Sinn? Und da wird man dann, weil sie sagen, naja, es ist ein sehr einfach zu kaufendes Modell, die Leute müssen sich nicht groß in Vorleistung gehen, aber es wird ja eine sehr teure Anlage kalkuliert im NPAL-Fall und für die meisten Leute, die jetzt, sagen wir mal, 10 Kilowatt Peak Anlage aufs Dach haben wollen. Das ist schon eine sehr große Anlage und nochmal eine 10 kWh Batterie inklusive aufs Dach bringen. Das kriegt man wahrscheinlich so zwischen 15.000 und 20.000 Euro mittlerweile hin in der guten Qualität, auch den Handwerkern vor Ort, weil die Preise für die einzelnen Komponente einfach sehr, sehr günstig geworden sind. Und das lässt sich wahrscheinlich über eine Bank sehr günstig auch finanzieren, mit vielleicht irgendwie 2-3% Zinsen, weil das lässt sich ja auch besichern, so eine Anlage. Mhm. Und die gleiche Anlage bei NPAL, zumindest war das in dem Beispiel dann auch so, kostet irgendwie das Doppelte über die 20 Jahre Laufzeit. Und das mal zu hinterfragen, macht das eigentlich Sinn aus einer Kundenperspektive? Also lohnt sich das? Das ist nicht passiert und da hätten sie dann auch die Recherche tiefe nutzen können und zu überlegen, okay, wie muss man das eigentlich nutzen und braucht man noch die Solaranlage, lohnt sich dann die Batterie, was passiert mit dynamischen Speichern, da ein bisschen zur Aufklärung zu sorgen, dass man da ein paar viele unzufriedene Solarkunden hatte, ja, fair enough, aber ich glaube, das ist gar nicht mehr das Problem, was nach vorne relevant ist.
Genau, ich weiß jetzt nicht,
wie oft du in den letzten 5 Jahren Energiewirtschaft in deiner Familie, in deinem Umfeld NPAL empfohlen hast als Anbieter des Vertrauens, um dann auf die Hausdächer von deiner Tante eine Anlage zu bringen. Wahrscheinlich nicht so oft.
Also zumindest das Mietmodell weiß ich, dass ich es nie empfohlen habe.
dieses Mietmodell ist wirklich, also
ja.
Sie kriegen es verkauft, sie lösen offensichtlich ja ein Problem, was es am Markt gibt. Aber ich fand es ein Stückchen einseitig in der.
Ja, also die Fehler an sich so, die sind ja alle irgendwie, also für sich genommen, also es gibt einfach Einzelfälle und die sind dann, also da dieser, wo dann die Solaranlage auf der Nordseite installiert wird, okay, ja, das ist halt so offensichtlich dumm und falsch. Oder dass halt Monteure irgendwie ein Dach zerstören und dann gibt es irgendwelche Sanierungskosten und dann streiten sie sich, finde ich auch irgendwie, ja, also, aber andererseits muss man ja auch sagen, es sind irgendwie 100.000 Kunden, die haben. Und dass es solche Einzelfälle bei so einer großen Organisation irgendwie mal geben kann, finde ich jetzt irgendwie auch nicht so überraschend. Es ist für die Betroffenen scheiße und irgendwie jeweils eine Katastrophe, aber so, weiß ich nicht, ob ich da, also, das kann ich jetzt nicht bewerten, ob das da wirklich sozusagen so System hat und, genau. Und dass da einmal irgendwie, also, wenn 6-mal der Termin nicht eingehalten wird, ist das natürlich schon viel.
Ja,
ich finde schon auch, also so NPAL hat irgendwie 100.000 Kunden, ist Europas größter Solaranbieter und die haben halt, also hätten ja auch viele andere machen können. Also ich habe ja mal im großen Energieversorger gearbeitet, EWE, ich glaube, du bist sogar Eigensonnenkunde, wenn ich das richtig erinnere, aber ich weiß
nicht. Ich hatte bei Eigensonne meine erste Anlage hatte ich bei Eigensonne gekauft, 2020 meine ich.
Ja.
Oder vorher so? Ich glaube vorher noch.
Gute Frage. Ja, genau. Ich habe Corporate Venture gemacht bei der EWE von 2018 bis 20, 23.
Ich suche mal nach Eigensonne in meinen E-Mails hier, wann die Anlage denn gebaut wurde.
Genau, und ich habe das parallel gemacht, der Moritz und der Michael und so, die haben sozusagen Eigensonne aufgebaut. Ich habe Amperas DP4 damals aufgebaut. Und so, muss man ehrlich sagen, so, also Endball hat in der gleichen Zeit halt da so ein Hyperwachstum hingelegt und das ist irgendwie ein atemberaubendes Tempo gewesen und so. Und da gibt es natürlich zwangsläufig Reibungsverluste und Prozesse gehen kaputt und so. Und ich finde aber, die sind so ein bisschen aus diesem Welpenschutz Startup Scale-Up jetzt langsam raus und deswegen sozusagen sind die Fehler nicht entschuldigt. Aber ich fände auch von Plus Minus als Wirtschaftsmagazin von der ARD eigentlich viel spannender, dass die irgendwie drüber sprechen. So, der Kern der Sache ist doch so, wie kriegen wir Solar gut hin in Deutschland und sind Mietmodelle oder sowas wie du, ja, sind Mietmodelle oder hier diese Studie, ne, da haben doch letztens haben sich alle zusammengeschlossen, haben auch darüber berichtet, da war doch irgendwie Enpal auch einer, Enpal war dabei und 1,5 und Octopus und so, wo sie diese Roland-Berger-Studie wirtschaftlicher Nutzen, 255 Milliarden Euro Mehrwert für Deutschland bis 2045, das finde ich irgendwie eine wichtigere Nachricht, als da ist ein Dach kaputt gegangen.
Total. Ich habe gerade nachgeguckt, im März 2019 habe ich meine Eigensonneanlage bekommen. Konnte ich 2019 noch komplett mitnehmen. Das ganze Jahr nicht. Was habe ich hier auch? Guck mal, dieses Jahr hat diese Eigensonneanlage 8000 Kilowattstunden gemacht. Das ist, glaube ich, auch ungefähr, das ist eine das ist eigentlich eine Ost-West-Anlage. Nee, stimmt, das kann das Ost-West kann ja gar nicht sein, Leute. Südost, genau. Eigentlich ganz gut hier für Norddeutschland. Ist also eine 9 Kilowatt Peak war das. Und jetzt ist aber nochmal, du hast ja gerade gesagt, Norden lohnt sich nicht. Also wenn man ausreichend große Dachfläche hat, die ist günstig zu erreichen, ist das aber mir der Fall, weil es ein Carport davor, da muss man kein Gerüst aufstellen. Da habe ich auch das ganze Nordwestdach nochmal belegt. Da kommen aus einer 15 Kilowatt-Peak-Anlage auch nochmal 8000 Kilowattstunden raus. Dann lohnt sich schon. Also es kann sich, also das würde ich gar nicht so in Abrede stellen, dass sich Norden nicht lohnt. Das ist einfach eine Preis-Leistungs-Frage. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich hätte hier quasi auf jeden Fall ein preis-leistungsmäßig super Angebot, was auf jedem Norddach passt hätte. Ja. Aber gut, das muss ja jeder selber entscheiden. Und damals hat tatsächlich die Anlage 9 Kilowatt Peak, 6,5 Kilowattstunden Batterie mit Anschluss und Anmeldung und Wechselrichter hat 22.000 Euro gekostet. Zwischendurch, jetzt im letzten Jahr, hätte man die wahrscheinlich zwischendurch mal so für die nicht ganz die Hälfte, aber vielleicht für 13, 14 kaufen können. Aber ich habe natürlich auch schon viel Strom damit gemacht in den letzten 6 Jahren.
Du hast die
58.000 Kilowattstunden, so sind da schon auf jeden Fall rausgekommen. Das kann
viele teure Netzstunden, Netzkilowattstunden vermieden.
habe ich umfahren tatsächlich, aber genau, aber also wir brauchen bessere Recherche und mal gucken, was die Endpaar-Jahreszahlen geben, aber jetzt habe ich auch ein besseres Gefühl, wie man die Umsatzzahlen lesen
kann. Aber das ist ein Punkt noch zu den Umsätzen, was da auch drin, was ich, vielleicht verstehst du das, aber irgendwie, wo haben die auch mal von so SPVs und so Finanzierungsvehikeln gesprochen?
Ja.
Können die dann, glaubst du, die können dann die komplette Summe, also sozusagen den Umsatz quasi direkt sich auszahlen lassen von diesen SPVs oder gibt es dann sozusagen Finanzierungsabschlag dann doch wieder?
Das kommt ein bisschen darauf an, was man mit denen vereinbart. Das glaube ich jetzt nicht, dass sie die komplette Summe da so direkt verkaufen, aber sie lassen sich natürlich dann die besichern und haben einen entsprechenden Bilanzeffekt dadurch. Aber dass du jetzt mal den 40.000 Euro Umsatz weiterverkaufst an den SPV für 33.000 Euro, das würde ja dazu führen, dass du die 40.000 Euro nicht bei dir in die Bilanz ausweisen kannst. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so läuft. Aber müsste man mal jemanden fragen, der da, also am Ende müssen sie das Cash ja irgendwie reinholen. Ne? Ja. Die haben ja quasi schon ein Business, das recht teuer ist, weil sie ganzen Leute ja bezahlen müssen, das Material bezahlen müssen. Aber wie das jetzt ganz genau funktioniert, das weiß ich auch. Da müsste man mal jemanden fragen, der in der Branche ist. Hallo Philipp Schröder an der Stelle.
Schönen Gruß.
Ja. Okay. Soll ich dir mal sagen, was ich aufs Dach bauen würde, wenn man nur so ein Norddach hat oder so eine kleine Unhütte nach Norden?
I can't wait.
Also für die, die es nicht wissen.
Und das geht sozusagen während der Dunkelflaute im Winter, sagst du es.
Ja, ich habe auch dann trotzdem schneller Return on Invest. Ich teile ja immer mit Ilan hier sozusagen meine neuesten Findings über günstige Batterien und Balkonsolarkraftwerke. Und als wir angefangen haben hier mit diesem Podcast, konnte man ein Balkonkraftwerk mit irgendwie zwei Paneelen und einem 600 Watt Wechselrichter und einer 1 Kilowattstunden Batterie hatte 1500 Euro gekostet. So, mittlerweile kriegt man irgendwie doppelt so große mit einer viel größeren Batterie für irgendwie 700 Euro, ja, und dann, oder teilweise auch für 400 Euro ohne Batterie. Und jetzt habe ich ein Angebot gefunden, das konnte ich gar nicht glauben. Natürlich, wie immer bei MyDeals. Da wurde angeboten ein Balkonkraftwerk mit zwei Modulen, jeweils 370 Watt, also etwas ältere, kleinere Module inklusive Mikrowechselrichter bei Selbstabholung 99 Euro. So, also du hast quasi zwei Module, die sind dann ungefähr so Meter breit, 1,60 Meter lang, plus Mikrowechselrichter, den kann man sogar takten auf 800 Watt für 99 Euro. Und dann haben viele in dem Forum schon geschrieben, ja, das ist billiger als Dachpappe kaufen für den nächsten Hühnerstall, dann lege ich da einfach Solarpaneele drauf. Und das ist ja das Absurde. Es ist wirklich billiger als Baumaterial. Für einen Zaun, für einen Hühnerstall, für deinen Fahrradunterstand. Klar, das ist jetzt in der Nähe von Frankfurt gewesen, aber es ist ja so ein Indiz dafür, was eigentlich so ein Lagerware in Deutschland so rumliegen muss. Und wahrscheinlich wird das nicht das letzte 99-Euro-Angebot gewesen sein. Aber was ist das denn für eine Welt? 99 Euro für zwei solche Riesenpaneele, und das ist ja schon Hightech. Klar, die sind ein bisschen in die Jahre gekommen, sind schon vor 2-3 Jahren produziert worden, aber das macht ja nichts. Die halten trotzdem ewig. Es ist kein schlechtes Solarpanel für 99 Euro. Das ist ja ein totaler No-Brainer. Also das ist also ja der.
Hast du aber nicht zugeschlagen.
Ja gut, ich bin ja jetzt nicht extra nach Frankfurt gefahren und brauche ich sie nicht. Ich habe hier schon alles ausgereizt bei mir. Aber das ist total krass. Und angenommen, man hat jetzt zu Hause noch so einen alten Zähler, so einen Ferraris-Zähler, der sich rückwärts dreht. Und diese Module machen wahrscheinlich so mit einer sehr guten Ausrichtung, also nicht nach Norden, mit einer sehr guten Ausrichtung wird man da wahrscheinlich übers Jahr 600 Kilowattstunden rausholen. Auch aus diesen beiden alten Modulen mit diesem Mikrowechselrichter und dein Zähler zu Hause dreht sich ja noch weiterhin rückwärts. Diese 600 Kilowattstunden bei den aktuell Kleinstrompreisen von 30 Cent brutto, ja, wären das ja immer noch fast 200 Euro, die du sparst. So, das heißt, es hat sich im Grunde nach einem Jahr schon doppelt amortisiert. Wie crazy ist das denn? Zeig mir nochmal quasi ein Investitionsgut, was sich nach 6 Monaten schon komplett abschreibt, und das kann jeder Durchschnittshaushalt wahrscheinlich 2-3 Mal installieren. So, also insbesondere die noch einen Zähler haben, der sich rückwärts dreht, weil dann das spart die Batterie. Das ist auch übrigens nicht verboten. Das ist jetzt hier kein illegaler Trip. Man muss das quasi schon anmelden und dann irgendwann meldet sich der Netzbetreiber und tauscht den Zähler aus. Aber crazy. Es ist, wir können ja mal in die Shownotes nochmal den Link zu den MyDeals-Dings da reinstellen. Ich fand's.
Ja, wir haben bestimmt ein paar Hörer in der Nähe von.
Ich fand's mindblowing. Also 99 Euro für eine Balkon. Also, wo gibt's denn das? Findest du nicht?
Glitch in the Matrix.
Oder Schnäppchengraf.
Nee, du bist der Schnäppchengraf sowieso. Ich find's auch erstaunlich günstig. Und also natürlich nicht repräsentativ für sozusagen den Marktpreis für alle so, oder im Mittel aller jetzt neu verfügbaren Solarpaneele in Deutschland oder Europa oder so, aber schon. Schon gut, vielleicht hat das sowas zu tun.
Ich guck mal kurz, was der Normpreis ist. Ich gucke ja immer nach bei Netto Online, weil damals haben wir bei Netto Online immer nachgeguckt. Da kommst du jetzt mit einem normalen, also mit einem aktuellen Kraftwerk. Ich guck mal kurz. Das ist hier das billigste. Balkonkraftwerk 900 Watt, also nochmal ein bisschen stärker als das, was da war, mit 5 Meter Kabel und Wechselrichter bist du jetzt bei 219 Euro. Also immer noch doppelt so teuer, vielleicht genau, etwas Größeres, aber so, aber sozusagen 200 Euro und ich habe es ja gerade vorgerechnet, ne, das ist jetzt ein bisschen größer. Du hast ja trotzdem innerhalb von einem Jahr Amortisation. Also, das ist doch krass.
Ja, es ist absolut. Die Frage ist, wie geht's weiter und wo geht's hin? Weil wenn alle das machen, also dann und die Netzentgelte halt so berechnet werden, wie sie berechnet werden, dann erodiert ja auch die Basis derer, die sozusagen mitfinanzieren noch das Netz und so weiter. Also es ist ein bisschen so eine Schleife.
Ist das so?
Klar, wenn bei dir weniger Kilowattstunden abgerechnet werden, weil der Zähler sich rückwärts dreht, dann genau, zahlst du weniger Netzentgelte auf diese auf diese vermiedenen Kilowattstunden und dann zahlen alle anderen, müssen trotzdem den gleichen
Balkonkraftwerkskapazität ist dann mittlerweile in Deutschland vorhanden, weißt du das?
Wie viel was?
Wie viel Balkonkraftwerkskapazität? Wie viele Balkonkraftwerke darf ich haben, ist die erste Frage bei Google, geil. In Deutschland sind wir da schon im Gigawatt-Bereich. 1 Million, also Markt, Stammdatenregister, Juni 25, sind ungefähr 1 Million drin. Die tatsächliche Zahl wird wahrscheinlich deutlich, sagen wir mal, 1,5 Millionen sind dann drin, die dann im Schnitt 800 Watt haben, mindestens. Obwohl, es sind ja im letzten Jahr auch viele größere mit 2000 Watt. Aber gut, dann sind wir schon zwischen 1 und 2 Gigawatt Stunden Kapazität. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, die gesamte installierte Großflächen-Solaranlagenleistung in Deutschland ist irgendwie bei 100 Gigawatt an Leistung. Mhm. Also schon okay. Ja, gut, aber ich glaube jetzt...
ja, es sollte, also die größere Frage, die sich dann der Regulierer oder so stellen muss, ist halt, also so, ich glaube, im kleinen Stil wird es immer so eine Regelung geben, dass man ein bisschen darf man machen, dass jeder, darf jeder machen, weil sonst kommt ja auch wieder, ja, also so, genau. Es ist auf jeden Fall kompetitiv zum Netzstrom mit
Netzentgeltumlagen. Es ist erlaubt, mehrere Balkonkraftwerke zu installieren, solange es in unterschiedlichen Stromkreisen angeschlossen ist. Ist das so? Der Stromkreis hört der an der Sicherung auf? Nee, eigentlich nicht. Der hört doch quasi am Zähler auf. In ein Zähler ist quasi ein Stromkreis, oder?
Würde ich auch sagen, ja.
Mhm. Gut, ich habe ja mehrere Zähler. Hm, okay. Interessant. Ja. Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen Grillenoptimierung. Jetzt haben wir ja genug auf dem Dach, aber 99 Euro, das ist so. Also ich glaube, bei den nächsten sozusagen Bauprojekten, die ich jetzt irgendwo habe, wo ich da, ich brauche hier irgendwie einen Unterstand, ja, dann denke ich gar nicht mehr darüber nach, irgendein Wellblech zu kaufen oder Holz. Nee, dann hole ich mir einfach ein paar Balkonkraftwerke, stöpsel die zusammen, dann kann ich auch als Insel laufen lassen. Weil viele dieser neueren Wechselrichter von den Balkonkraftwerken lassen ja auch einen Inselbetrieb zu.
Ja.
Ist billiger als Holz.
Grafnetze.
Das ist echt krass.
Gettorfsche Grafnetze.
Das ist wirklich wirklich crazy. Gut, das hat mich auf jeden Fall am meisten überrascht hier in den letzten Tagen. Aber wo du mich mal ein bisschen aufklären musst, ist dieses ganze Zeugs, was jetzt gekommen ist vom BGH. Da hat sich jetzt sind irgendwie alle ganz happy, dass es irgendwie nicht mehr doppelte Netzentgelte gibt für irgendwie Batterienutzung. Und jetzt ist großer Hype rund um bidirektionales Laden und Hausbatterien und dann direkt an dem Tag ist dann auch 1,5 mit Heartbeat 2.0 an den Start gegangen und jetzt kann irgendwie jeder Heartbeat-Nutzer werden. Klär mich mal auf, was ist denn da genau passiert?
Genau, es gibt eine ENWG-Novelle, da wurden ganz viele kleine Dinge geregelt, unter anderem eben auch diese doppelte Netzentgelte für Batterien also Kleinstbatterien. Es gab ja schon, das hat Philipp auch immer wieder angeprangert, moniert, also Philipp Schröder von 1,5, dass Großbatterien also so eine Sonderregelung haben, die wurden für eine gewisse Zeit ausgenommen von denen. Also alle, die bis 26 ans Netz gehen würden, hatten 20 Jahre Netzentgeltbefreiung. Und genau, jetzt gibt's dieses neue Gesetz oder Novelle des alten Gesetzes und das hat letzte Woche die letzte Hürde im Bundesrat genommen und ist damit endgültig beschlossen. Und genau, bisher war es so zum Beispiel in Deutschland ja relativ unattraktiv, Strom aus einem Akku von einem E-Auto zurück ins Netz zu speichern, dieses bidirektionale Vehicle-to-Grid-Laden. Und der Grund war so eine Art Doppelbestrafung bei den Netzentgelten. Also kannst du dir wie Liefergebühr für Strom vorstellen, wenn du dein eigenes Auto geladen hast, dass du diese Gebühr zahlst, ist ja irgendwie fair genug. Aber wenn du dann später dem Netz helfen willst, indem du Strom zurückspeist, zum Beispiel, weil es irgendwie Stromknappheit gibt oder so, um dann danach wieder dein Auto auf den alten Stand zu laden, dann musst du halt dieselbe Menge Strom nochmal Netzentgelte drauf zahlen.
Aber,
also
ist, das voll nicht, aber ist, doch, ist das nicht korrekt, weil ich nutze ja auch das Netz in beiden Fällen.
kann man so sehen, aber es gab eben die Befragung für die großen, also gleichzeitig wollen wir ja Flexibilitäten anreizen und wollen die Business Cases für Speicher verbessern. Hm. Und genau, und deswegen war halt so die Frage, warum die Großen, aber die Kleinen nicht? Und genau, das ist jetzt die Geschichte. Nachdem der Bundestag da, ich glaube so Mitte November den Weg geebnet hat, hat jetzt auch der Bundesrat zugestimmt und die entscheidende Änderung im Energiewirtschaftsgesetz ist damit offiziell und Kernaussage ist, doppelte Belastung mit Netzentgelten für zurückgespeisten Strom wird abgeschafft und da hat sich Philipp auf LinkedIn, Philipp Schröder auf LinkedIn auch positiv zugeäußert, weil das natürlich den Business Case für so Heartbeat, also die Orchestrierung davon von vielen Ressourcen im Netz hinterm Zähler und so verbessert. Genau.
Würde dann Heartbeat, also in diesem Fall 1,5, das irgendwie konsolidieren, also so ein virtuelles Kraftwerk und zurückverkaufen an die Netzbetreiber, wenn dann irgendwie Strombedarf sein sollte in einer bestimmten Region? Oder kann ich das als Heartbeat-Nutzer, mache ich das dann irgendwie selber? Oder wenn ich, was heißt das eigentlich für meine Batterieanschaffungspläne? Kann ich jetzt eigentlich noch einen größeren Speicher planen, den ich dann...
Ich glaube schon.
Wenn ich dann, sagen wir mal, ich glaube, das Größte kann ich jetzt irgendwie anbauen. Was kann denn dieses neue Kostal-Ding? Ich glaube, ich kann 322 kWh Batterien verbinden. Ich glaube, ich könnte 70 Kilowattstunden einbauen. Das brauche ich ja im Leben nicht selber nachts irgendwie. Also das kann ich nicht mehr ein- und ausspeisen. Aber wenn ich das so, wenn ich mir ein Business Case draus baue, dass ich mit jeder Kilowattstunde, die ich da rein und rausziehe, nochmal 5%, nochmal 5 Cent bekommen kann, wenn ich sie zu nachgefragten Stunden ins Netz einspeise, dann könnte der Payback ja schon nach 5-6 Jahren da sein, tatsächlich. Dann,
genau.
Dann wäre eine viel größere Batterie relevant. Könnte ich das überhaupt machen oder kann das nur Philipp und Enpal oder wer auch immer das dann konsolidiert machen?
Also die Regelung tritt offiziell ab 26 in Kraft und ich glaube, da kannst du es dann machen. Also,
aber an wen? Wer kauft das denn ab? Ist das dann ein Deal, den ich mit meinem Netzbetreiber mache? Muss der dann, gut, ich habe ja schon so einen Imsys-Zähler. Und wie gibt der mir denn das Signal, hey, jetzt bitte Batterie entladen, da hinten die Windkraftanlage hat einen Vogel gegen gekackt, da gibt es nicht mehr genug Strom. Und wer orchestriert das denn?
Ja genau, du brauchst so einen Aggregator, wie der Enpal One oder der
Heartbeat
von 1,5. Und genau, und die, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, wie die Verrechnung dann zwischen dir und denen ist, aber wenn du dann, also sozusagen, wenn du deinen Strom insgesamt wieder direkt vermarktet kriegst, weil du genügend aggregiert hast, dann dann sozusagen interagierst du mit der Börse und so mit dem, mit also an den Kurzfristmärkten, EPEX Spot und die Intraday-Märkte. Und dann hast du halt so diesen Multi-Use-Speicher. Und das ist auch eben die Befreiung, die es jetzt gibt in der ENWG-Novelle. Also gibt es dann auch so zusätzliche neue technische Regeln, die den Prozess ein bisschen vereinfachen. Zum Beispiel brauchst du keinen zweiten Stromzähler mehr und so. Also für Einspeisen, Ausspeisen und so. Und genau. Und aber du brauchst, also klar, du brauchst halt irgendwie Zugang zum Markt und der also muss dir irgendeiner orchestrieren, ne?
Okay.
Aber wenn du deine Batterie groß genug machst, reicht's vielleicht, dass es.
Okay, guck ich mir nochmal genau an. Ich hab's noch nicht 100%. Auch dieses mit diesen flexiblen Netzentgelten nach 14a, wenn ich mir das bei mir irgendwie aktiviere, da weiß ich gar nicht, zählt das jetzt nur für den Wallbox-Strom? Also wenn ich jetzt das Auto lade, bekomme ich dann den Strom mit zu reduzierten Netzentgelten, wenn ich mich dieser 14a-Regelung unterliege, oder ist das dann der ganze Hausstrom? Und wenn es nur der Strom aus der Wallbox ist, wie wollen die das denn messen? Weil der Zähler aggregiert ja quasi, der aggregiert ja alles. Also es ist noch ein bisschen unklar. Ich muss sagen,
bei 14a ist es nochmal was anderes. 14a ist ja, da wird dein Verbrauch ja gesteuert, also Wärmepumpe oder Wallbox oder Elektroauto. Also vom Netzbetreiber selber. Also du hast halt irgendein physisches Gerät zu Hause und und die, die sozusagen, du machst eine netzdienliche Steuerung für den Netzbetreiber, dass du reduzierte Netzentgelte bekommst. Das ist 14a. Mhm. Also, und so, also das ist dann nochmal was anderes, weil da kommt das Steuersignal ja nicht vom Marktpreis, sondern vom lokalen Netzbetreiber, und der kann dann eingreifen in deinen Netzbezug. Genau. Aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen anders gelagert dann. Also in einem Fall kommt das Signal aus vom lokalen Netz. Da kannst du irgendwie total günstig sein insgesamt. Also so die ganze Thematik, die wir mit dem Christoph Maurer besprochen haben. Du kannst sozusagen, du sitzt bei dir oben in Schleswig-Holstein und deine Netze sind voll. Ist ja eine andere Situation. Und sozusagen, du hast viel Windstrom im System. Ist eine andere Situation als, also da willst du ja eigentlich mehr Verbrauch dort direkt anreizen, der Netzbetreiber lokal. Es kann aber genauso gut sein, dass du halt an irgendeiner anderen Stelle im Netz sitzt, irgendwie hinter einem Bottleneck, also in Bayern oder so, und das ist da, dann hast du auch den günstigen Marktpreis, weil wir haben eine Preiszone, aber dass es da gar nicht unbedingt so viel besser ist, mehr zu verbrauchen, weil da eher eine Knappheit besteht und da dann ein Gaskraftwerk halt angefeuert werden muss. Genau.
Okay, ja. Okay. mir fällt immer nur auf, es ist also auch für so DIY-Profis wie mich, ist es nicht ganz trivial. Was mich ja quasi durchaus auch so der Aussage hinreißen lassen würde, dass für die allermeisten doch so eine 1,5 oder alternative Lösung wahrscheinlich das bessere System werden, weil wir hatten in einem normalen Haushalt schon Bock, Lust, Zeit und Kompetenz, sich mit diesen ganzen Sachen zu beschäftigen. Wir wollen ja wie eine Gastherme irgendein Gerät haben, was läuft und es nie wieder anfassen. Ich glaube, das ist halt der Use Case. Also ich glaube, ich bin quasi die 5% sozusagen, ich bilde hier die 5% Cases ab, einen totalen Edge Case. Aber egal, verstehe ich. Also günstige Balkonkraftwerke haben wir. Glückwunsch sozusagen, dass das funktioniert hat, auch für Heartbeat, weil das nochmal richtig, richtig Momentum reinkriegt in den in den Markt. Aber wie läuft es denn bei euch? Lohnt sich das denn noch, bei UNO einen Vertrag zu machen, um dann zu sparen, sozusagen. Im Industriestrompreis soll sich ja auch irgendwas tun. Da lese ich jetzt auch dauern. Ja, was? Und dann denke ich immer an, was genau. Macht jetzt Elon mit diesem Industriestrompreis?
Ja, es lohnt sich noch total. Der Industriestrompreis, uns läuft. Also, wir hatten letzte Woche so ein Webinar zu dem Thema und die Resonanz war überwältigend. Also wir machen immer mal wieder irgendwelche kleinen Veranstaltungen, Webinars und so. Aber wir haben jetzt echt, wir haben so ein Account, der kostet auch relativ viel bei Zoom, wo du dann irgendwie, es gibt da 1000 Tiers, so, wo du so Zoom-Webinars, also erstmal Zoom Pro, weil so, dann kannst du irgendwie aufzeichnen, dann Zoom-Webinars, dann kannst du irgendwie mehr Teilnehmer und dann Zoom-Webinar Plus, weil dann hast du noch einen Backstage-Bereich und also irgendwie haben wir irgendwie uns schon da das teurere Tier gekauft gehabt, eigentlich, dachten wir. Und aber auch da war die Anzahl der Plätze irgendwie begrenzt und wir sind dann tatsächlich, wir haben im Rechnen immer mit so ein bisschen Überbuchung und dann No-Show-Rate und so weiter. Und aber wir hatten so sehr hohe Anmeldezahlen oder sind die aber auch alle gekommen. Und genau, also zeigt irgendwie, ist ein Thema, was viele natürlich sich fragen, so, was bedeutet das jetzt für mich? Und für alle, die nicht dabei sein konnten oder die wichtigsten Punkte nochmal hören wollen, kann ich es jetzt hier kurz nochmal zusammenfassen. Und oder wir machen wahrscheinlich einfach nochmal eine zweite Edition in ein, zwei Wochen. Wenn das klar ist, wann, dann irgendwie announcen wir es auch auf LinkedIn. Aber so, als Industriestrompreis aufkam, war ja meine erste Reaktion eher verhalten, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir da so drüber gesprochen haben, aber so schon wieder eine komplexe Subvention und irgendwie machen wir es da sozusagen nur künstlich günstig und wie lange können wir uns das leisten als Staat und so. Aber da hat sich meine Perspektive schon ziemlich gedreht und auch der Austausch mit hier Simon Hillmann von Assmann Pfeiffer, der beim Webinar mit dabei war, der ist ja unser Regulierungsexperte, der war ja auch mal hier im Podcast, hat mal was zur Kundenanlage gemacht. Ach übrigens, bei der in der ENWG-Modell-Novelle gab es auch eine ein Update zur Kundenanlage, um da mehr Bestandsschutz zu sichern. Also die haben, glaube ich, erst mal gesagt, bis 28 brauchst du erstmal keiner Sorgen machen, da werden die ganzen Kundenanlagen müssen nicht zu Netzbetreibern werden und irgendwie Netzentgelte abrechnen und so weiter. Aber genau, das nur so als, fällt mir gerade ein, weil wir da vorhin über die Novelle gesprochen hatten. Genau, aber der war ja schon Gast bei uns im Webinar und genau, wir haben dieses Seminar hat uns so besprochen, was wie funktioniert das alles? Also, und uns ist ja eher jetzt von der Mechanik so eine strategische Brücke, der interessant auch als Instrument genauso ausgestaltet wie der sogenannte Brückenstrompreis, den Robert Habeck mal vorgestellt hat, der dann total zerrissen wurde und nicht durchgekommen ist. Und jetzt macht die aktuelle Regierung, macht eigentlich genau das gleiche Instrument, nennt es aber nicht Brückenstrompreis, weil es halt auf keinen Fall irgendwie nach sich nach Habeck anhören darf oder so. Aber genau, Industriestrompreis. Und die Idee ist, dass das halt nicht nur über die Strompreise der nächsten 2-3 Jahre hinweg helfen soll, sondern gezielt in eine flexiblere und dann auch wettbewerbsfähige Energiezukunft nach 2028 für die Industrie führen soll. Und so, wie funktioniert das genau? Es gibt mehrere Bausteine. Erstens, wer profitiert? Das richtet sich vor allen Dingen gezielt an die Industrie, die im internationalen Wettbewerb steht. Das ist diese Kübel-Liste. Da gibt es so Liste 1 und Liste 2. Und nur die sozusagen die ein hohes Risiko hat, auch dann die Produktion ins Ausland zu verlagern. Das ist so Grundstoffindustrie, Chemie, Papier und so weiter. Also ist kein Gießkannenprinzip, sondern ein sehr gezieltes Instrument. Und wie berechnet man die Beihilfe? Da wird es eigentlich ziemlich clever, denn die Förderung wird an einen Referenzpreis gekoppelt, der sich nicht irgendwie daran orientiert, was du wirklich für Kosten hast im Unternehmen, also irgendwie geguckt, was genau, wie hast du abgesichert, welche Instrumente hast du, PPA hast du nicht, sondern orientiert sich an den Terminmarktpreisen, also kann man sozusagen einfach nachgucken, in unserem Dashboard, aber auch jeder, der irgendwie auf die X guckt. Und es werden grundsätzlich nur 50% des Stromverbrauchs gefördert. Und zusätzlich gibt es auch noch einen Preisfloor von 50 Euro pro Megawattstunde oder 5 Cent pro Kilowattstunde, dass man da so Fehlanreize vermeidet. Und das zwingt dann die Unternehmen dazu, weiterhin auf Effizienz und auch zum Beispiel kluge Beschaffungsstrategie mit ONU zu achten. Also man muss trotzdem noch weiter gucken, wie macht man es gut. Drittens, und das ist der, glaube ich, der entscheidende Punkt, das funktioniert halt nur mit Gegenleistung. Also die Subvention verwandelt sich dann sozusagen in eine Investition. Unternehmen müssen die 50% der erhaltenen Beihilfe in Dekarbonisierungs- und Flexibilitätsmaßnahmen reinvestieren. Klingt erstmal wie so ein Haken, ach blöd, ist doch keine Subvention, aber ist in Wahrheit eigentlich ganz cool, weil du dann damit sozusagen auch die Erneuerung anreizt. Genau, und wenn man das, da gibt es dann noch so einen 10% Bonus und so ein, da wird es dann noch mal ein bisschen komplexer sozusagen, wenn man es ganz optimal machen will, dann kann man auch so ein sogenanntes Frontloading machen, also nicht jedes Jahr 50% machen, sondern im ersten Jahr, weil der Terminmarktpreis höher ist noch, sozusagen 80-90% zu machen und am zweiten 50 und dann im dritten nur noch irgendwie die verbleibenden 10-20% oder so. Und wer das genau rausrechnen will, wie man es am besten macht, der muss natürlich ONU nutzen. Und genau das haben wir in dem Webinar vorgestellt und einmal gezeigt, so wie kann man das machen, wie kann man das gut durchoptimieren und wie lässt man da keinen Euro liegen.
Und für so einen stark verbrauchenden Betrieb, so wo, wenn man das durchoptimiert, auch mit dieser, jetzt mit dieser neuen Flexibilisierungsidee, auf welchen Preis kommt man dann so Ende des Jahres? Also ich als Tipper-Endkunde kann mich jetzt so Richtung 28 Cent optimieren, ne, wenn ich Sommer und Winter zusammen, ohne große Batterie, die ich jetzt quasi aktiv mit steuere. Wenn ich nur eine größere Batterie jetzt hier aktiv steuere, dann würde ich mir zutrauen, vielleicht 26,5 Cent zu erreichen. Wie ist das bei Industriebetrieben?
Na, also wir gucken ja immer nur auf die Großhandelspreise, auf den Energieanteil, also nicht die ganzen Netzentgelte, Umlagen, Abgaben und so weiter. Und da sind wir im Terminmarkt für Base nächstes Jahr so bei 88 Euro. Mhm. Sag mal, zwischen 85 und 90 Euro aktuell. Also, und weißt ja, Großhandel und Industrie ist immer Euro pro Megawattstunde. Also in Cent pro Kilowattstunde irgendwas zwischen 8,5 und 9 Cent pro Kilowattstunde. Das ist der Großhandel, das ist der Energieteil. Und dann geht das immer so ungefähr 5 Euro pro Megawattstunde oder 0,5 Cent pro Kilowattstunde runter pro Jahr. Und das, genau, und wenn du wenn die sagen, sozusagen, ist es gecapped auf 50 Cent und 50%, damit das halt die Hälfte deines Verbrauchs, kriegst du dann auf 5 Cent runter. Mhm. Und kommst sozusagen von den 9 Cent runter auf 5 Cent. Und das kann dann halt schon ordentlich was ausmachen. Also wir haben da so ein paar Rechenbeispiele gemacht. Genau, und da kommst du dann halt, da kannst du ordentlich, also es lohnt sich auf jeden Fall für alle Betriebe, egal welche Größe.
Ich bin gespannt, ob jetzt auch wieder Zementwerke gebaut werden in Deutschland oder was immer.
Nee, natürlich nicht, aber viele sozusagen auch der energieintensive Mittelstand, also wenn der sozusagen Kübelliste 1 ist, also erhöhtes Risiko durch Verlagerung und so zu haben, dann geht's hin, also sozusagen ist es haben die eine deutlich bessere Chance, hier bleiben zu können und nicht abzuwandern.
Ja.
Und genau, wir haben so Beispiele gerechnet auch. Da gibt's je nach Größe natürlich irgendwie gibt's richtig gute satte Beihilfehöhen für die Unternehmen.
Geil. Haben wir noch ein Thema vergessen?
Ich glaube, also ich habe keins mehr mitgebracht.
Nee.
Ich weiß nicht, ob du noch eins hast.
Also ich würde gerne genau verstehen, wenn mir mal jemand helfen kann, der hier zuhört, wenn ich jetzt hier das Formular, für mich ist das hier dieses SH-Netz, da kann ich mich nämlich anmelden für 14a. Ja. Wenn ich da jetzt drauf drücke und das da steht, das ist nicht mehr rückgängig machbar. Und irgendwie mit OpenWB kann ich das auch irgendwie verknüpfen. Ich würde gerne wissen, was heißt denn das eigentlich für mich? Wenn ich das jetzt mache, was spare ich denn da am Ende? Mache ich mich dann viel unflexibler, weil ich dann auf einmal 20 Cent Netzentgelte zahlen muss zwischen 12 und 16 Uhr? Geht das nur, wenn ich eine große Batterie habe, die nochmal da als Zwischenpuffer fungiert? Also ich habe es nicht verstanden, muss ich sagen.
Aber also,
und bei der Hotline, bei der SH-Netz, glaube ich, wird es auch schwer für mich.
Na, ich glaube, du musst das so oder so das mit dem Elektroinstallateur Fachbetrieb machen und die müssen doch dann diese Steuerungsschnittstelle oder dieses, das ist irgendwie so ein ein Element, was da wirklich eingebaut wird, zu steuern.
Und das kann die Wallbox.
Das kann die Wallbox selber?
Ja.
Mhm. Achso.
Aber klar, die Wallbox kann aber nicht jetzt die Waschmaschine dimmen. Gut, die ist jetzt auch zu klein vom Verbrauch, aber was haben wir da? Keine Ahnung, den Wasserboiler, den kann es jetzt nicht dimmen. Der hängt ja nicht an der Wallbox dran. So, dann müsste ich ein Relais noch dahin bauen, dann könnte es auch gedimmt werden. Nicht so einfach.
Du meinst, hast du nicht so einen Nachbarn, der irgendwie...
Ja, der ist Elektriker, aber der weiß ja auch nicht, wie jetzt sich 14a bei mir auswirkt. Jetzt sagt
der
Vogel. Hat er
bestimmt bei fünf anderen Kunden schon gehabt.
Auf keinen Fall.
Ne?
Nein.
Okay. Na gut, dann müssen wir das nochmal vorbereiten.
Dann müssen wir das mal jetzt mal in die Tiefe gehen hier. So, mal gucken, vielleicht hört ja jemand mit von Schleswig-Holstein jetzt und kann mir da helfen.
Bestimmt.
Ja, die freuen sich doch bestimmt, wenn sie bei mir dimmen können.
Gut, Alex, ich hoffe, du kommst über den Berlin-Sieg drüber hinweg.
Ja, war verdient.
Und danke dir fürs Gespräch und bis ganz bald.
Bis bald, ciao, ciao.